Ja, liebe Freunde, wir stecken mitten im dritten Schöpfungstag drinnen und wollen heute versuchen, das ein bisschen auch in Einklang zu bringen mit dem Ostergedanken, weil heute ist unser Ostervortrag auch. Und an sich passt es sogar sehr gut, der dritte Schöpfungstag. Was ist denn das Wichtige des Ostergedankens oder der Kern des Ostergeschehens? Ist doch das an sich das Mysterium von Golgatha, also der Tod und die Auferstehung des Christus. Das steht im Zentrum und der Christus, der also indem er durch den Tod durchgeht, durch die Auferstehung durchgeht, sozusagen auch in die Erde das Samenkorn legt für unsere künftige Auferstehung, dass auch wir derselbigen teilhaft werden können. Was also so viel heißt, dass wir wirklich die Früchte des Erdenlebens mit hinübernehmen können, dann später mal in eine rein geistige Existenz. Um das geht es letztlich. Also es geht ja nicht darum, dass dann unser stofflicher Leib wieder aufersteht, sondern das, was halt die Formgestalt ist, die dahinter steckt. Und in der stecken also drinnen letztlich die Ergebnisse alles dessen, was wir hier wirklich nur hier auf Erden uns erwerben können. Und dazu zählt als Wichtigstes die Art des Ich-Bewusstseins, die wir hier auf Erden entwickeln, langsam entwickeln, noch lange nicht fertig sind damit. Und dass uns eine besondere Art der Freiheit auch gibt, das davon haben wir oft schon gesprochen, die größer ist und weiter reicht sozusagen als die selbst der hohen Hierarchien, die über uns stehen. Und dadurch wir wirklich im Kleinen zunächst einmal ein Bild des höchsten Göttlichen sind und berufen sind, einmal darauf auf der Leiter höher zu steigen und eben wirklich auch ganz aus der Freiheit heraus schöpferische Kräfte hineinzubringen, wie sie sonst im Grunde nur aus der Trinität fließen. Also etwas vergleichbar. Natürlich sind wir da unendlich weit davon entfernt noch, aber wir sind die ersten Wesen, denen das ermöglicht wird. Und sozusagen der Impuls, dass das aber auch wirklich eine Realität werden kann, dazu ist eben dieser Osterimpuls notwendig, das Herabsteigen des Christus in einen menschlichen Leib, durch den Tod durchgehen und dann die Auferstehung durchmachen. Also das heißt, die ganze Frucht des Erdenlebens zu vergeistigen und mitzunehmen, hinaufzunehmen, restlos. Und wenn dieser Christus heruntersteigt in einen menschlichen Leib, sich mit einem menschlichen Leib verbindet und dann durch den Tod durchgeht und sich dann mit der ganzen Erde verbindet, dann ist das im Grunde genommen, kann man das auch so sehen, dass das der Endpunkt auch ist zugleich des ganzen Schöpfungsgeschehens, von dem wir hier sprechen. Das ist sozusagen der letzte Punkt, dass diese schöpferische Kraft, die hinter der ganzen Natur steht, als schaffende Kraft oder stand in der Vergangenheit noch viel stärker, dass die eben in einen Menschen herabgestiegen ist und sich dann mit der ganzen Erde verbunden hat. Also das, was einstmals als kosmische Kraft aus dem Kosmos hereingewirkt hat, dass sich das mit einem Menschen bzw. mit der Erde dann verbunden hat. Das ist der Endpunkt des Schöpfungsprozesses. Denn hinter all dem, was etwa die Elohim hier als das Schöpfungswort immer aussprechen, was also immer heißt, Vayomer Elohim, dahinter steht ja letztlich der Christus. Der ist das lebendige Schöpfungswort, das durch die Elohim wirkt. Das heißt, in allem, was da passiert, was da geschildert wird in den Schöpfungstagen, steht letztlich immer der Christus dahinter. Und die Gemeinschaft der Elohim ist sozusagen das Sprachrohr des, wenn man so will, des Christus. Bis er zuletzt dann selbst herabsteigt auf die Erde. und damit dann also wirklich die ganze schöpferische Kraft, die hinter dem Kosmos steht, wirklich auf Erden angelangt ist. Und von da an aber jetzt nur mehr so zur Wirksamkeit kommt, oder überhaupt nur dann zur Wirksamkeit kommt, wenn sie vom Ich des Menschen freiwillig aufgenommen wird. Das heißt, sie wirkt ab dem Zeitpunkt des Mysteriums von Golgatha, im Wesentlichen gesprochen, nicht mehr von außen durch die Natur, sondern nur mehr durch das Ich. Und durch das Ich des Menschen dann unter Umständen hinaus in die Natur. Durchaus, also indem wir etwa die Erde umgestalten, das tun wir auch heute noch mit sehr unvollkommenen Mitteln, aber Ziel ist einmal sozusagen die ganze Erde umzugestalten durch die Taten des Menschen, in denen der Christus wirksam ist. Heute ist er nicht immer in allen Taten wirksam, also es gibt genug, wo eher die Widersacher drinnen tätig sind. Das ist halt die Auseinandersetzung, die wir noch lange Zeit führen müssen mit diesen Mächten. Aber es gilt darum, dass aus dem menschlichen Ich heraus also dieselbe Schöpferkraft sprießen kann, die einst einmal durch die ganze Natur gewaltet hat oder mit dem Christus durch die ganze Natur gewaltet hat. Und das hängt auch damit zusammen, oder dass wir diese schöpferischen Kräfte rege machen können. Dazu müssen wir eben nicht nur aufnehmen die Kräfte, des Baums der Erkenntnis, an dem haben wir sozusagen im Paradies genascht, verführt durch den Luzifer, dem wir im Grunde ja hilflos ausgeliefert waren, weil er ein absolut übermächtiges Wesen gegenüber dem Menschen war. Aber diese Kräfte des Baums der Erkenntnis, des Bösen und des Guten, die allein reichen nicht, um die Welt schöpferisch umzugestalten. Da müssen dazukommen die Kräfte des Baums des Lebens. Der Zugang zu diesem Baum des Lebens ist uns zunächst ja verwehrt worden. Also nachdem wir, so einfach gesprochen, aus dem Paradies rausgeflogen sind, steht dann der Cherub mit dem flammenden Schwert davor und wir dürfen also nicht mehr heran an den Baum des Lebens. Aber der Christus bringt uns gerade diese Kräfte des Baums des Lebens. Darin liegt letztlich auch die Kraft, die uns zur Auferstehung führt. Also die Zukunft wird darin bestehen, dass je mehr wir diese Christuskraft in uns aufnehmen, dass wir auch die Kräfte dieser beiden Bäume sozusagen, des Baums der Erkenntnis und des Baums des Lebens, beide ineinander verweben, ineinander verschlingen und beide zu gebrauchen lernen. Und dadurch entsteht eigentlich erst als Drittes das etwas Neues. Dadurch gehen wir in die Zukunft hinein. Und diese Kräfte sowohl des Baums der Erkenntnis als des Baums des Lebens passt uns jetzt sehr gut gerade in den dritten Schöpfungstag hinein, weil da ist ja die Rede davon, dass die Pflanzen geschaffen werden, jedes nach seiner Art, also zunächst einmal die Gruppenseelen der Pflanzen. Und wenn man so will, das Urbild überhaupt des ganzen pflanzlichen Lebens ist eben das, was in dem Baum des Lebens und in dem Baum der Erkenntnis drinnen liegt, also im Paradiesesbaum oder in den beiden Paradiesesbäumen, wenn man so will, die im Grunde aber aus einer Wurzel heraus zunächst einmal stammen und nur sich dann zunächst einmal getrennt haben und die Zukunft führt dorthin, beide wieder vereinen. Also am Anfang ist es eigentlich nur ein urbildhafter Baum und das ist, wenn man so will, das, was dann zum Paradiesesbaum wird, wie es aber dann erst im zweiten Schöpfungsbericht genauer geschildert wird. Vor allem müssen wir ja bedenken, bei den Schilderungen der Genesis am Anfang hier, also in den 7 Schöpfungstagen oder 6 Schöpfungstagen und dem Tag der Ruhe, da spielt sich ja noch alles im Astralischen ab, also in der Seelenwelt ab. Die Schilderungen dann des Paradieses und so weiter geben die nächste Stufe, die sich im Wesentlichen im Ätherischen abspielt. Also das Paradies ist ja im Ätherischen zu finden. Und wenn dann dort also vom Baum der Erkenntnis und so weiter, vom Baum des Lebens die Rede ist, dann ist das bereits die ätherische Stufe. Also jetzt haben wir es mit der astralischen Stufe zu tun. Und naja, ich möchte was vorlesen, ein ganz kurzes Stückchen, aus nicht jetzt aus der Genesis, sondern, wenn man so will, aus einem Kommentar, einem zur Genesis. Und zwar zum zweiten beziehungsweise dritten Schöpfungstag. Und dieser Kommentar zur Genesis, also der stammt aus dem sogenannten Sohar. Das ist also eines der grundlegenden Bücher der Kabbala, der Sohar, das Buch des Glanzes. Und da heißt es unter dem Übertitel Zweierlei Widerstreit. Und das ist jetzt ein Kommentar vor allem zum zweiten, beginnend mit dem zweiten Schöpfungstag, wo also diese Scheidung der himmlischen und der irdischen Gewässer beginnt. Und wir haben gesagt, das war die Voraussetzung dafür, dass überhaupt dann die Planetensphären sich bilden. Und das ist wieder die Voraussetzung, dass dann am dritten Schöpfungstag überhaupt erst diese Gruppen Seelen der Pflanzen hervortreten können. Also da muss diese Differenzierung eintreten. Und da heißt es jetzt, und es sprach Gott, es sei eine Scheide inmitten der Wasser. Hier folgt im Besonderen das Geheimnis der Scheidung der oberen und unteren Wasser. Das haben wir ja kennengelernt. Und zwar im Zeichen der linken Seite, wenn man gleich darauf zu sprechen kommt, was mit der linken Seite gemeint ist. Denn diese steht im Geheimnis der Entzweiung, während bis dahin nur von dem Geheimnis der rechten Seite gesprochen wurde. Die rechte aber bezeichnet die Vollkommenheit des Alls und wird darum mit dem Namen Alles benannt, weil von ihr alle Vollendung abhängt. Das Erwachen der Linken ist das Erwachen des Zwistes, und an diesem Zwist kommt das Feuer des Grimmes zur Erstarkung. So hat von jenem Zwist die Hölle ihren Ursprung, die an der linken Seite erwacht und ihr verbunden bleibt. Dieses nahm die Weisheit des Mose wahr und gewann so Einblick in das Schöpfungswerk. Wie in diesem Werke selbst schon der Zwist des Linken gegen das Rechte liegt und wie aus diesem Zwist, in dem die Linke zur Erweckung kommt, auch die Hölle ihren Ursprung nimmt. Dann aber verbindet sich mit beiden die mittlere Säule, das ist der dritte Tag, tritt zwischen sie und schlichtet den Streit und versöhnt die beiden Seiten. Dadurch sinkt die Hölle hinab, die Linke vollendet sich an der Rechten und wird Friede in allem. Was hier mit der linken und der rechten bezeichnet wird, kann man zum Beispiel einmal beziehen auf diese beiden Paradiesesbäume später. Die linke wäre der Baum der Erkenntnis, die rechte wäre der Baum des Lebens. Man kann es aber überhaupt beziehen auch auf das obere und auf das untere, wo es ihren Ursprung hat. Denn sozusagen gerade am zweiten Schöpfungstag, wo diese Scheidung der Wasser, der himmlischen Gewässer von den irdischen Gewässern erfolgt, ist es doch so, dass dort, wo die himmlischen Gewässer sind, jenseits dieser Feste eigentlich, die dazwischen tritt, von der wir schon gesprochen haben, dass das der sogenannte Kristallhimmel ist, und jenseits dessen ist eigentlich die Quelle aller schöpferischen Kräfte. Also dieses, was jenseits des Kristallhimmels ist, das ist das, was nicht einmal irgendwo mehr eine Entsprechung im äußeren sinnlichen Dasein hat. Also das ist sozusagen die Grenze. Das ist noch über den Tierkreis hinaus, wo sozusagen das Universum aus ist, könnte man sagen. Und alles, was darüber ist, ist in sinnlichen Entsprechungen überhaupt nicht mehr zu erfassen. Aber von dort kommt eben gerade die Quelle alles Schöpferischen, dort sitzt sozusagen auch die Trinität, dort sitzt auch die Quelle, aus der unser Ich entspringt. Das ist ganz wichtig, das stammt auch von dort, von Jenseits. Also das alles wären die Kräfte der rechten Seite. Und alles, was darunter ist im Grunde, sind die Kräfte der linken Seite, von denen wir auch in den letzten Vorträgen schon gesprochen haben, dass es im Grunde zu einer immer größeren Differenzierung kommt, zu einer immer stärkeren Scheidung im Grunde, dadurch aber auch zu einem immer größeren Anteil, könnte man sagen, der Egoismuskräfte. Nicht wahr? Weil alles sich abtrennen vom Rest der Seelenwelt bedeutet Egoismus im Grunde. Wenn ich den Egoismus ganz aufgebe, dann gehe ich in der ganzen allgemeinen Seelenwelt auf, verliere aber mich komplett. Also das heißt, diese Scheidung, diese Absonderung, dieses, wenn man so will, sich egoistisch bis zu einem gewissen Grad herauslösen aus der insgesamten Seelenwelt, ist auch eine gewisse Notwendigkeit, weil sonst könnte man uns gar nicht als einzelne Wesen herausbilden. Also eben schon die Herausbildung dieser pflanzlichen Gruppenseelen ist erst möglich dadurch, dass diese Scheidung überhaupt passiert ist, die eben begonnen hat mit dieser einen großen Feste, die also den Bereich jenseits des Kristallhimmels von allem, was darunter ist, scheidet. Aber diese Scheidung geht dann weiter, zunächst einmal in die Planetensphären vor allem. Und erst wenn diese Planetensphären bis zu einem gewissen Grad zumindest ausgebildet sind, dann können die pflanzlichen Gruppenseelen sich bilden. Das heißt, es können die Pflanzen nach ihrer Art entstehen. Und im Grunde am Anfang dieser pflanzlichen Bildung steht eben dieser Urbaum, wenn man so will, der auch das Urbild eben des Paradiesesbaumes ist, der aber auch bereits diese Scheidung in gewisser Weise in sich hat oder ein Bild dieser Scheidung in sich trägt. Eben indem er sich dann letztlich aufspalten wird in den Baum der Erkenntnis und in den Baum des Lebens, in zwei sehr unterschiedliche Kräfte. Und alles, was mit dem Baum der Erkenntnis zu tun hat, in dem liegt auch alles das, was zunächst also hinunterführt in diese Welt, die man dann als Hölle bezeichnen kann. Also das ist der Weg in die immer stärkeren Egoismuskräfte hinein, zunächst einmal. Aber böse sind sie erst in dem Moment, wo sie das Maß überschreiten, das ihnen in einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen zugestanden werden kann oder zugestanden werden muss, damit die Entwicklung vorangeht. Weil eben, wie gesagt, damit sich Einzelwesen bilden und dann später verkörpern können und so weiter, ist diese Scheidung notwendig. Böse ist das Ganze dann, wenn das zu einem bestimmten Zeitpunkt übers Ziel hinausschießt. Und im Grunde dadurch also schon eine stärkere Verhärtung hat, als zu dem Zeitpunkt sein sollte, sich seelisch schon stärker abschließt, als es zu dem Zeitpunkt sein sollte. Genauso verfehlt ist es im Übrigen, wenn umgekehrt zu einem späteren Zeitpunkt, wo eine stärkere Abgrenzung bereits da sein sollte, zu wenig davon vorhanden ist. Das sind dann einerseits die luziferische Abirrung, da ist zu wenig Abgrenzung dann vorhanden, oder die arimanische, da ist zu viel Verhärtung drinnen im Seelischen. Das sind die zwei Abirrungsmöglichkeiten, aber das prinzipiell diese Scheidung, diese Abgrenzung eintritt, ist also eine Notwendigkeit. Das an sich ist noch nicht böse, sondern nur so, wenn es zum falschen Zeitpunkt mit dem falschen Maß auftritt, dann tritt es hemmend der Entwicklung entgegen. Und diese Kräfte der Scheidung, diese Kräfte der Trennung, diese Kräfte des Egoismus, die entspringen eben dieser linken Seite, wie sie hier genannt wird. Das sind die Kräfte, die überhaupt erst möglich geworden sind, dass es also diese Welt unterhalb des Kristallhimmels gibt im Grunde. Also aus der heraus kommen diese Kräfte. Aus der Welt jenseits des Kristallhimmels kommen diese Kräfte nicht unmittelbar. Diese schöpferischen Kräfte haben sie also sozusagen diese Feste geschaffen, diese Trennung dann, diese Urtrennung, diese Urteilung geschaffen mit der Feste des Kristallhimmels. Aber dass das weitergeht, das passiert also alles in dem Bereich unterhalb. Und der ist also höchst notwendig. Und in dieser rechten Seite, das ist eben die Seite des Zwistes oder der Entzweiung, wie es hier also sehr, sehr treffend beschrieben wird im Sohar. Und wenn diese Kräfte eben ungebremst bis zum Ende wirken würden, dann würde wirklich alles in die Hölle versinken. Und zwar dann in die arimanische sogar, also in diese Eishölle hinunter versinken. In die absolute seelische Erstarrung würde alles fallen, wenn wir jetzt also wirklich bei der Seelenwelt zunächst einmal bleiben. Aber in dieser linken Seite ist eben auch immer wieder die Möglichkeit drinnen, Kräfte von der rechten Seite aufzunehmen und diese zu starke Verfestigung dadurch zu verhindern. Ja, letztlich dann irgendwann einmal, wenn wir durch den festesten Punkt durchgegangen sind, und da stehen wir jetzt eh so in etwa drinnen, dass dann langsam auch wieder der Aufstieg kommt. Und zwar, indem wir jetzt aber alles das, was wir durch diese fortlaufende Entzweiung, durch diese fortlaufende Scheidung, durch dieses fortlaufende Grenzeziehen gewonnen haben, dass wir das ins Geistige mitnehmen können. Das bedeutet dann also auch für die geistige Welt also einen ganz neuen Einschlag, wenn wir das hineinbringen können. Das ist sehr, sehr schwer zu schildern dann, also dieser Zustand, weil wir bringen eben einerseits diese absolute Festigkeit mit und nur indem wir es vergeistigen, können wir trotzdem zugleich vollkommen im Ganzen aufgehen oder vollkommen uns mit dem Ganzen verbinden. Das ist also fast nur in paradoxen Bildern zu schildern.
Es ist eine Art Versöhnung,
denke ich. Es ist eine Art Versöhnung, ja, ja, absolut, absolut. Es ist eine Versöhnung, bei der aber das Entscheidende ist, dass das, was wir sozusagen durch die Entzweiung gewonnen haben, nicht verlieren. Also es ist nicht nur einfach eine Umkehr, wo wir sagen, wir kehren also wieder zum Anfangszustand zurück, wo wir noch mit der Gottheit verbunden waren, sondern wir kehren also auf einem ganz anderen Weg und in ganz anderer Weise zurück. Indem wir sozusagen das, was wir durch die Scheidung, durch die Entzweiung gewonnen haben, als feste Stütze mitnehmen können ins Geistige hinein. Es aber dann keine Grenze mehr bildet, keine Abgrenzung in dem Sinn, die uns trennen würde vom Rest der geistigen Welt, die uns aber dann immer, wie soll ich sagen, einmal der feste Anker für unsere eigene Identität auch ist. Also dadurch nehmen wir also alles das, was wir wirklich in unserem Ich gewonnen haben, absolut mit und nehmen diese ganze Freiheit, die wir hier gewonnen haben, mit.
Das Prinzip der Versöhnung ist ja die Dankbarkeit dafür.
Ja.
Für die Trennung.
Ja, ja, ja.
Das ist der verlorene Sohn.
Ja, es ist der verlorene Sohn. Ja, ja, es ist der verlorene Sohn. Genau. Ja, ja, ganz genau. Ganz genau.
Ja, es ist der Versöhnung.
Ja, ja, absolut.
Ja, Aussöhnung und Versöhnung.
Richtig, richtig. Absolut. Absolut. Und das Wort Versöhnung ist ja auch wunderschön, weil da das Sohnesprinzip ja ganz stark drinnen ist, also der Christus drinnen ist. Denn das, was es uns ermöglicht, ist, dass da wirklich die Christuskraft dann mit, mitwirkt und mit uns geht. Und das ist eben auch die ganz große Neuerung oder das ganz große, dass eben mit dieser Christuskraft die weltschöpferische Kraft schlechthin wirklich sich zu unserem Bruder gemacht hat. Also das heißt wirklich bis absolut in unsere Sphäre mit herabgestiegen ist, und zwar zur Gänze. Das gab es bis dahin noch nie. Also auch was die Elohim jetzt hier tun in den Schöpfungstagen bis zum sechsten Schöpfungstag hin, ist ja eigentlich, dass sie sich selber sogar immer mehr aus der Schöpfung zurückziehen und von außen hineinwirken. Also am ersten Schöpfungstag sind sie nur am stärksten verbunden damit, aber da beginnt schon im Grunde am Anfang Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. In den Bereich des Haaretz, also der Erde, gehen sie nicht hinein. Da ziehen sie sich heraus. Ich meine, es schwebt dann noch, also der Geist der Elohim, die Verstandesseele der Elohim, wenn man so will, über den Wassern der Dunkelheit, nicht wahr? Veruach Elohim merachefet alpenei hamayim, also über den Wassern der Tiefe. Also sie sind nicht dort drinnen. Und der Christus steigt aber gerade in diese Welt, die Elohim im Grunde immer mehr ausgelassen haben und immer mehr eigentlich übergeben, auch die eigentliche Umsetzung ihrer Schöpfungspläne an die, wenn man so will, untergeordneteren geistigen Wesenheiten, also namentlich zunächst einmal an die Archai, an die Urengel, die hier als Yom bezeichnet werden. Die sind ja die eigentlich ausführenden Organe, die sind verbunden noch mit dieser Erdenwelt, die wirken da drinnen und empfangen sozusagen die Schöpfungspläne von den Elohim. Und den Elohim erwacht gerade aber dadurch ihr Gegenstandsbewusstsein, dass sie eben nicht drinnen stecken in der Erdenwelt, sondern dass sie sozusagen ihr Schöpfungswort, hinter dem aber der Christus steckt, hineintönen lassen in diese Erdenwelt, von außen hineintönen lassen. Das wird aufgenommen von den Archai insbesondere, also von den Yom, von diesen Schöpfungstagen eben, von diesen Tagesgeistern wird das aufgenommen, und die setzen es in die Tat um, und das Ergebnis davon, dem können sich jetzt die Elohim betrachtend gegenüberstellen und erkennen das, Kitob, es war gut. Also das heißt, gut ist es deswegen, weil sie sehen, dass ihr Schöpfungsplan darin auch zur Verwirklichung gekommen ist und sich also ausdrückt in dem, was da gestaltet ist. Also er wird sozusagen sichtbar an dem, was da gestaltet ist. Und dadurch lernen sie auch ihre eigene Schöpferkraft viel bewusster erkennen, weil solange sie es noch aussprechen, das Schöpfungswort, ist das noch bis zu einem gewissen Grad unbewusster Prozess oder nicht so wacher Prozess, sondern erst in dem Sinne zurückgespiegelt wird das Ergebnis, sehen Sie, ah, das haben wir gemacht und so schaut das aus, und dadurch lernen Sie Ihre eigenen Kräfte auch bewusst im Bilde sozusagen anzuschauen. Dadurch erwacht Ihr Gegenstandsbewusstsein, aber eben im rein seelischen. Bei uns, haben wir auch in einem der letzten Vorträge gesagt, bei uns ist es ähnlich, nur arbeiten wir das jetzt weniger im Seelischen unmittelbar aus, sondern wir werden uns dann bewusst, wenn wir es bis in die äußere gegenständliche Welt umsetzen, namentlich in der Kunst, wenn wir künstlerisch gestalten etwa, wobei es jetzt egal ist, ob das bildende Kunst ist oder auch wenn wir ein Sprachwerk erzeugen, also Dichtung oder was, und die gesprochen wird, tritt es uns auch außen. Das Gegen ist halt dann nicht mehr so gegenständlich, ist was Verfeinertes, aber ist auch etwas, an dem wir erwachen können. Und zwar an unserer eigenen Schöpfung dann. Da erwacht unser Gegenstandsbewusstsein noch viel stärker als an den Naturgegenständen. Nicht wahr? An den Naturgegenständen wird uns einmal bewusst, aha, wir sind was anderes als diese Gegenstände. Aber über unser eigenes individuelles Ich sagt uns die Betrachtung der Natur unmittelbar noch relativ wenig. Wir erkennen eher drinnen, und das ist ja sehr wichtig, das auch zu erkennen, die Spuren des göttlichen Ichs, also der Elohim namentlich, also die darinnen gewirkt haben. Aber dann, wenn wir zur künstlerischen Gestaltung übergehen, also namentlich zur künstlerischen Gestaltung, wobei man natürlich alle Formen des Kunsthandwerks auch einbeziehen muss, und im Anfang war das ja überhaupt dann nicht so getrennt. Aber dann erwachen wir sozusagen an Gegenständen, die wir selber durch unsere Schöpferkraft gestaltet haben. Und dann lernen wir es so richtig, unsere eigenen schöpferischen Kräfte kennen. Aber solange man nur in der Fantasie, im Seelischen ein Bild dieser Sache haben, sind wir noch nicht so wach dafür. Da ist es noch sehr vage irgendwo. Aber in dem Moment, wo wir das Kunstwerk sozusagen aus uns herausgesetzt haben, also das heißt das, was wir im Seelischen getragen haben, eingeprägt haben als Form der Materie, sei es eben in der bildenden Kunst, aber eben auch in den anderen Künsten, in der Musik, in der Sprache und so weiter, im Tanz von mir aus, also in allen möglichen kann das sein, dann sehen wir ein Bild in unserer eigenen Schöpfungstat, und da lernen wir was über uns selber. Und zwar jeder letztlich über sein eigenes Ich heute.
Aber ja. Der Trennung im Seelischen, ja, haben wir schon ein starkes Bewusstsein. Wenn man es also von einem Kunstgegenstand jetzt nur als Beispiel, ja. Also trennen sozusagen, das ist nicht, das gefällt nicht und das gefällt mir nicht oder das ist nicht meines,
ja.
Da ist schon ein starkes Bewusstsein
da. Es ist ein sehr starkes Bewusstsein da, ja, es ist ein sehr starkes Bewusstsein da. Wie soll ich sagen, also gerade wenn du sagst, also wenn es einem gerade nicht gefällt oder so, wenn man sich also sehr abtrennt davon, dann spricht es sicher insofern also etwas über unser eigenes Wesen aus, als wir erkennen, mit dem stimmt es jedenfalls nicht überein. Also es ist unser Ich ist anders sozusagen. Und das ist immerhin schon eine gewisse Selbsterkenntnis. Es ist noch nicht ganz ein Bewusstsein, welche eigenen Kräfte stecken in mir. Nicht wahr? Es ist also ein gewisses Bewusstsein, also wo eher meine Richtung liegt, aber wirklich die eigenen schöpferischen Kräfte zu erkennen, heißt ja dann vor allem, was kann ich erschaffen? Nicht wahr? Und was das eben noch nicht aussagt, ist also, bin ich fähig sozusagen, bin ich jetzt schon fähig, dieses andere zu verwirklichen, das mit dem, was ich da gerade sehe, halt nicht übereinstimmt. Aber kann ich was anderes schaffen oder nicht? Das weiß ich dadurch sozusagen noch nicht so wirklich. Oder wo stehe ich auf dem Weg dorthin? Das ist ja so schwierig herauszufinden. Es ist eines der schwierigsten Dinge für uns Menschen überhaupt, zu finden, wo stehe ich mit meinen schöpferischen, das heißt mit meinen wirklichen geistigen Kräften wirklich? Man findet das ja meistens entweder an einem Haufen Menschen, die sich total unterschätzen und sich nichts zutrauen, und man findet auch genug, die sich völlig überschätzen und glauben, bin eh schon der größte Künstler oder sonst was und batzt halt irgendwas hin und vielleicht staunen sie dann ein paar an und sagen bravo, bravo, und dann fühlt man sich noch unterstützt in der Meinung, sagt aber über die eigenen Fähigkeiten noch gar nichts aus. Das kann aber was sehr Banales sein. Und das richtig einzuschätzen ist also wahnsinnig schwer. Das ist wahnsinnig schwer. Also das ist ein ewiges sich herantasten an das. Aber da sind also gerade diese Grenzziehungen sozusagen einmal auch unheimlich wichtig, also dass ich auch an anderen und namentlich eben auch an anderen Kunstgegenständen im weitesten Sinn jetzt, also betrifft Dichtung und sowas eben genauso, dass ich einmal unterscheiden lerne, was liegt mir sozusagen, was lehne ich ab oder mit was komme ich zurecht, mit was komme ich nicht zurecht. Vielleicht sogar den weiteren objektiven Schritt noch zu finden, der schon wieder sehr viel schwerer ist, zu erkennen, wie viel schöpferische Kraft steckt denn in dem wirklich drinnen. Traut sich ja heute fast keiner mehr wirklich zu beurteilen. Weil Freiheit der Kunst, und gut, jeder kann behaupten, es ist Kunstwerk, und kaum mehr traut sich wer zu sagen, das ist ein Schmarrn. Weil dann ist man gegen die Freiheit der Kunst, und es gibt, wie im Grunde in jeder Zeit, 95% Sachen, die weniger als durchschnittlich sind. Manches ist so, dass wirklich ein Schmarrn ist, sagen wir es einmal ganz wienerisch. Und nur gibt es halt dann findige Galeristen oder sonst was, die das irgendwie gut vermarkten, und dann macht es trotzdem seinen Weg, hat aber mit Kunst nichts zu tun. Aber das unterscheiden zu lernen, ist schon sehr schwierig. Namentlich, wenn es dann mehr in Richtung, wenn ich bei der bildenden Kunst bin, abstraktere Kunst geht, ich meine, der eine macht ein paar Linien hin und ein paar Farbflecken und der andere macht es. Und bei einem ist es aus einem wirklichen geistigen Erleben heraus und hat eine geistige Realität, beim anderen ist mehr oder minder willkürlich irgendwas. Da ist nicht viel anders als das, was die, weiß ich nicht, Schimpansen oder so im Zoo malen. Das hat man ja auch schon malen lassen und hängt es auch an die Wand. Es stecken auch gewisse Wahrheiten drinnen, weil gewisse astralische Erlebnisse drinnen stecken. Ich meine, deswegen ist es noch nicht Kunst natürlich, aber und so stecken bei vielem, was als Kunst verkauft wird, ist es eben nicht was schöpferisch aus dem Ich kommt, sondern wo nur ein bisschen sich das Astralische auslebt und das immerhin bis zu einem gewissen Grad zur Kenntnis bringt, sozusagen als Ergebnis. Aber das ist noch nicht das, was wirklich im ganz winzigen vergleichbar ist diesen schöpferischen Kräften, die eben durch die Elohim hereinfließen. Also das ist noch eine ganz andere Ebene. Weil im Astralischen selber liegt nicht unmittelbar etwas Schöpferisches. Das ist etwas Geschaffenes, so wie die äußere Welt etwas Geschaffenes ist. Und nur ist sie halt eine sehr bewegliche Welt und eine sehr facettenreiche Welt. Und die kann sich natürlich aussprechen, auch in Kunstwerken. Und wiedergeben. Und dann habe ich halt sozusagen auf der Leinwand oder auch namentlich in den Gedichten, in den Dramen und so weiter, habe ich ein Abbild dieser oft mehr oder weniger chaotischen astralischen Kräfte, die in den Menschen sind. Wenn man sie anschaut, gerade die gegenwärtige Dichtung, findet man sehr viele Beispiele, wo man im Grunde ein Bild des zerrütteten Astralleibs sieht. Nichts anderes. Also im Grunde Bilder einer seelischen Erkrankung sieht. Ich will das jetzt nicht verteufeln, ich meine, es ist namentlich auch für diese Menschen ist es geradezu oft ein Heilungsprozess, es sich sozusagen von der Seele zu schreiben und dadurch wirklich gewisse negative astralische Kräfte sogar loszuwerden. Wie immer werden es dann halt der Gesellschaft aufgebürdet. Das haben wir auch schon öfters gesprochen, dass der Prozess der Läuterung, der Katharsis in dem Sinn, dass man sagt, ich schmeiße also die negativen astralen Kräfte aus meinem Astralleib hinaus, damit sind sie noch nicht verschwunden aus der Welt, sondern dann muss einem klar sein, man bürdet sie den anderen Menschen auf. Aber bitte, immerhin, also es ist oft einmal trotzdem ein erster Schritt, um die eigene geistige Entwicklung in Gang zu bringen. Geht halt zunächst einmal nicht anders. Weil, dass man sie wirklich umschafft, das heißt wirklich verwandelt, schöpferisch verwandelt, dazu gehört schon sehr viel. Also da muss wirklich das Geist selbst schon genügend präsent sein sozusagen, dass wir auch mit also unseren ganz finsteren Seiten im Astralischen verwandelnd umgehen können, wirklich verwandelnd. Also es ist schon schwer genug, sie auszuscheiden, ist halt mal keine Frage. Aber vieles, was man also in der Dichtung etwa, da in der Malerei genauso erlebt, ist also nichts anderes als diese im Grunde Selbsttherapie der Künstler. Ich meine, ohne mich jetzt diffamieren zu wollen, aber schaut euch unsere Nobelpreisträgerin an, die Jelinek zum Beispiel. Nein, ich will gar nicht sagen, sie hat teilweise auch eine Kraft in der Sprache, ist das drinnen. Aber es ist Seelenmüll, was rauskommt letztlich, nicht wahr? Im Grunde ist es Seelenmüll, was rauskommt. Also es, das heißt, was wir als Kunstwerk präsentiert bekommen, ist im Grunde das, was bei ihrem Läuterungsprozess, der für sie gut ist, sicher sehr gut und heilsam ist bis zu einem gewissen Grad, das wird uns jetzt präsentiert. Und wenn wir das eins zu eins in uns aufnehmen, ist das schwierig. Ich meine, wir könnten einen großen Dienst natürlich leisten, indem wir lernen, diese Dinge, die da herausgesetzt werden, schon bewusst zu ergreifen, aber zu verwandeln. Dann würden wir mit beitragen dazu, dass dieser Seelenmüll wirklich aus der Welt heraus verschwindet. Also das wäre auch ein Dienst, den ein Mensch dem anderen leisten kann oder die viele Menschen zugleich dann einem leisten können. Also dass man diese Müllhalde, diese seelische sozusagen abbauen.
Dann müsste man da jenige ihre Romane umschreiben oder ihre Dramen.
Ja,
was Neues draus machen.
Wahrscheinlich, was Neues draus machen. Vielleicht eine Geschichte findet zum Beispiel, die das aufgreift, aber es irgendwie dann in was anderes verwandelt. Und so, dass es dann, wenn man es liest, heilsam wirkt auf die Seele. Also wenn man es jetzt ungefiltert aufnimmt, dann ist es zweifellos einfach nicht heilsam für die Seele. Das ist das Problem. Und das spürt man auch sofort. Also wenn trotzdem fühlen sich manche Leute beim Lesen wohl, weil es nämlich genau dieselben Ding haben. Also dann gibt es auch einen Resonanzeffekt, wenn sie das ziemlich genau dieselben Probleme in sich haben. Dann hilft sie dann vielleicht sogar bis bei einer gewissen Läuterung, dass sie selbst das rausschmeißen. Aber die anderen macht es eher seelisch, naja, krank, sofern man es halt an sich heranlässt überhaupt. Das ist halt ein Prozess, durch den wir auch in unserer Zeit durchgehen müssen. Also ich will das auch jetzt nicht verteufeln oder mehr nicht lächerlich darüber machen oder so, überhaupt nicht. Also wir müssen einfach sehen, dass heute die Kunst, also, oder das, was als Kunst bezeichnet wird, sehr unterschiedliche Aufgaben erfüllt. Und nicht alle haben mit dem zu tun, was das eigentliche Wesen der Kunst ist. Das heißt, im Kleinen schöpferisch das, aber wirklich eigenständig nachzuvollziehen, nachzuvollziehen ist gar nicht der richtige Ausdruck, sondern eben schöpferisch tätig zu sein im Kleinen, so wie es die Elohim im Großen waren. Sagen wir es ganz glatt und einfach so. Das ist halt unser Übungsfeld, unser momentanes. Da können wir das wirklich tun. Also das wäre die eigentliche Aufgabe der Kunst, aber es ist eben heute relativ weit von dem abgekommen. Also es ist natürlich in unserer Zeit ein sehr hoher Bedarf da, diese, wie soll ich sagen, Katharsis, diese Läuterung des Astralischen durchzuführen, weil wir sind alle miteinander in einer Welt voll seelischem Müll. Das liegt einfach an dem Entwicklungszustand überhaupt unserer Erdenwelt und der Menschheitsentwicklung überhaupt, dass eben diese Kräfte der Linken, von denen hier die Rede war, also das heißt von diesen Egoismus durchsetzten Kräften, die sind mittlerweile so dicht bereits geworden. Klar, wir stehen am dichtesten Punkt der Entwicklung überhaupt. Und dicht heißt im Seelischen immer Verhärtung, im Seelischen Abgrenzung, im Seelischen. Das heißt Verhärtung im eigenen Egoismus. Das heißt der dichteste Punkt, wenn ich es jetzt rein auf die Seelenwelt beziehe. Und dort stehen wir jetzt. Ich meine, die Umkehr ist möglich geworden, natürlich seit dem Mysterium von Golgatha, aber das ist erstens noch eine sehr kurze Zeit in Wahrheit her in menschheitlichen Dimensionen gedacht und in Dimensionen der Erdgeschichte. Und Zweitens wurde der Impuls halt eben noch sehr wenig aufgegriffen oder noch sehr wenig umgesetzt. Das kann so richtig wirklich erst in unseren Tagen beginnen. Jetzt ist das Ich auch erst wach genug. Dazu war notwendig, dass jetzt einmal das Zeitalter der Bewusstseinsseele zumindest kommt, dass wir das wirklich wach tun können. Und bis jetzt ist aber das Ich eben hauptsächlich noch wachgehaut gegen die sinnliche Außenwelt, aber so, dass sie wirklich für uns zu einem Schleier geworden ist. Was heißt zu einem Schleier? Zu einer Betonwand vor der geistigen Welt. Was sie nicht sein muss. Darum ist so wichtig das Goetheanistische. Also das heißt, die aufmerksame sinnliche Beobachtung, die aber so eben angegangen wird, dass sie freigehalten wird von jeglicher Spekulation. Das heißt, freigehalten wird eigentlich vom egoistischen Eigendenken im Grunde. Wenn ich 100.000 Hypothesen entwerfe, ist das im Grunde das egoistische Eigendenken. Ich stelle mir mal eine Theorie so und so vor und probiere mal mit der durchzukommen und für alles andere bin ich im Grunde blind. Ich schaue, wie weit passt alles da rein oder nicht, und wenn es nicht ganz reinpasst, versucht man es dann noch künstlich irgendwie hineinzubiegen. Das ist ja in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder so passiert. Also frei zu halten von diesem egoistischen, im Grunde egoistischen Eigendenken und einfach nur mal aufmerksam in der sinnlichen Betrachtung der Natur, der Naturphänomene zu sein und sie zu sich sprechen zu lassen und abzuwarten sozusagen, bis im Grunde die Inspiration aus der geistigen Welt kommt, die mir das jetzt erklärt. Und damit mache ich aber dann schon den Durchstoß in die nächste Ebene nach hinten im Grunde. Nicht wahr? Also durchaus ausgehend vom Sinnlichen. Ich meine, selbst schon die Erkenntnis, was sind die Sinnesqualitäten selber? Ich meine, wie es Goethe so schön hat, dann, wo es dahin führt, also bis zur sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben, wo dann schon sehr handgreiflich ist, dass er eben genau spürt, ja, die Farben, also das, was wir als Farbe erleben, ist eine Realität, aber es ist eine Realität, die nicht im Physischen liegt, in Wahrheit. Das Problem ist ja, alle Menschen schauen mal hinaus in die Welt, na, die Blinden horchen halt nur hinaus, aber gilt jetzt für alle Sinnesqualitäten, und merken nicht, dass sie eigentlich, indem sie die Sinnesqualitäten erleben, schon den Beweis für die Existenz der Seelenwelt haben, weil das Rot, das Grün, das ich erlebe, ist kein Bestandteil der physischen Welt. Es spiegelt sich sozusagen an der physischen Welt oder erscheint an den physischen Gegenständen. Aber selber ist es nichts Physisches. Es ist kein Gegenstand, Rot ist kein Gegenstand, Rot ist keine elektromagnetische Welle, das ist alles ein Blödsinn. Rot ist eine Seelenqualität, die an der Materie erscheint, abgeschattet wird von mir aus durch die Materie und dadurch eben so erscheint, wie es uns erscheint. In seiner seelischen Realität, frei von Materie, erscheint es dann noch ganz anders, noch ungetrübter und viel intensiver und viel reicher. Aber eigentlich haben wir täglich den Beweis, zumindest für die Seelenwelt, vor unserer Nase und merken es nicht. Die Menschen bemerken es eigentlich nicht. Goethe war einer, der es bemerkt hat. Und warum hat er es bemerkt? Weil er nicht sofort hingegangen ist, sich ein gedankliches Modell über das Licht und über die Farben zu machen, sondern einfach sich in das Erlebnis der Farben vertieft hat. Und nur geschaut hat, wie hängen die zusammen und was spricht dadurch zu mir? Welche Gesetzmäßigkeit spricht sich da aus? Aber in dem unmittelbar Erlebten, nicht in der Theorie, die dahinter ist. Wenn ich mir dann eine Wellentheorie oder Teilchentheorie des Lichts oder so mache, bin ich von jeglichem Erleben weg und keine Rede mehr davon, dass ich irgendwo einen Zugang zur Seelenwelt gewinne. Das ist ausgelöscht. Also, und das geht aber dann eh so weit, dass die Naturwissenschaftler mit diesen Sinnesqualitäten im Grunde überhaupt nichts anzufangen wissen. Es taucht zwar hartnäckig immer wieder irgendwo als Fragestelle auf, aber meistens wird es heute nur mehr weggewischt und als unbedeutend angesehen. Wenn was interessant ist, sind es Nervenvorgänge, Gehirnvorgänge, elektrische Impulse, elektromagnetische Wellen, alles das, wunderbar. Aber erklärt natürlich die erlebte Sinnesqualität alles nicht. Aber das interessiert sie nicht und sie tun eigentlich so, als gäbe es sie gar nicht. Obwohl sie es selber zweifellos auch täglich erleben. Wenn sie nicht gerade farbenblind sind komplett. Gibt's auch, also der Erneuerer des modernen, also der Erneuerer des Atomismus in der Neuzeit, der John Dalton, der war im Übrigen farbenblind, also der dann die Atomvorstellung von Leukip und Demokrit, also von den Griechen halt aufgenommen und adaptiert hat. Das war halt dieser John Dalton, Chemiker, Physiker, der dann auch festgestellt hat, also dass die chemischen Verbindungen immer gewissen Massenverhältnissen miteinander reagieren und dass da einfache Zahlenverhältnisse, da ist es letztlich die Grundlage dann der chemischen Formeln und so. Und aus dem hat er sich halt einmal so wirklich diese Atome als Kugeln vorgestellt, die man halt verbindet miteinander und so weiter. Und der war wirklich farbenblind. Das ist interessant. Und interessant ist auch, was Steiner an anderer Stelle irgendwo einmal sagt, wenn die Physiker sozusagen noch ewig so weiter tun werden, die Sinnesqualitäten auszuschalten aus ihren Betrachtungen, irgendwann wird es so weit kommen, dass die Menschen wirklich diese Dinge nicht mehr erleben werden. Sie werden sozusagen dann die Welt wieder einmal nur mehr in Hell-Dunkel-Schattierungen sehen und es wird immer abstrakter werden, das Erlebnis. Dabei ist das interessant, dass das gerade also ein großer Gewinn des Menschen ist, dass er sich dieses Farbsehen wieder erworben hat. Weil die meisten Säugetiere haben es nicht oder nur sehr eingeschränkt. Es hatten die Saurier zum Beispiel oder so, hatten ein ausgeprägtes Farbsehen. Und dann kommen die ersten Säugetiere und die sehen ja alle im Grunde schwarz-weiß. Oder maximal zwei Farbtöne dann, also sind Dichromaten, während wir Trichromaten sind. Also das heißt, voll wirklich die Farbenwelt erfassen können. Und damit erfassen können, was eben in der Seelenwelt dahinter steckt. Das heißt, mit der Entwicklung der Säugetiere ist zunächst also auch bis in die Tierwelt hinein so eine gewisse Verfinsterung hineingefallen. Das sind einfach die ganz starken ariemannischen Schatten, das sind die ariemannischen Kräfte, die das austreiben. Ich meine, die uns zum Farberlebnis führen, hängen wieder mehr mit den luziferischen zusammen, ist auch klar. Also es ist jetzt nicht unbedingt natürlich die höchste geistige Welt, in die wir vorstoßen. Ich meine, wir sind in einem relativ niederen Bereich der Seelenwelt, wenn wir uns bei den Sinnesqualitäten bewegen. Aber immerhin, es ist nicht die physische. Es ist auch nicht die ätherische, sondern es ist die Seelenwelt, die zweitunterste sozusagen der Seelenwelt. Also wir haben sie vor der Nase und wir fangen nichts damit an. Also im Grunde liegen wirklich so die Beweise dafür, für diese höheren Welten tagtäglich vor uns. Und nur, wie sagt man so schön, das Aha-Erlebnis zu haben, dass es so ist, das haben offensichtlich die wenigsten Menschen. Und aha, na ja, Farben erlebe ich jeden Tag, ja, und? Ja, naja, im Grunde, das ist die Kunst, also das, wie soll ich sagen, des Anthroposophischen, des Geisteswissenschaftlichen, des Goetheanistischen, wenn man will, eigentlich gerade in den alltäglichsten Dingen so staunen zu lernen, dass man sagt, jetzt sehe ich das meine ganzen 50, 60 Lebensjahre lang und das ist mir bis jetzt noch nicht bewusst geworden. Pah. Das macht's aus. Also es geht nicht darum, immer sozusagen die sensationellen neuen Phänomene, die man sieht. Um das geht's nicht, sondern in den Phänomenen, die man eigentlich schon seit langem kennt, so Schlüsselerlebnisse zu haben. Also, Aber das ist natürlich also stark verfinstert worden durch diese arimanischen Kräfte, die also namentlich sehr stark in dieser linken Seite, von der her gesprochen wird, drinnen liegen. Also das sind die Kräfte, die auch mit dem Baum der Erkenntnis dann letztlich zu tun haben. Das sind die verfinsternden Kräfte, das sind die, die alles schattenhaft letztlich abstrakt machen. Dann gibt es eben die rechte Seite, das ist die, die im Grunde ihren Ursprung wirklich in diesen Kräften jenseits des Kristallhimmels hat, also wo wirklich die Quelle des Schöpferischen ist. Da ist pures, reines Schöpferisches. Und es geht um die Verbindung dieser beiden. Und damit haben wir jetzt einen gewissen Einstieg, nämlich in das, was in der Kabbala, in der kabbalistischen Lehre, die also versucht sozusagen die geistigen Hintergründe dieser Schilderungen, die im Alten Testament gegeben sind, namentlich im Pentateuch gegeben sind, also in den Büchern Moses, in den fünf Büchern Moses gegeben sind, in der Tora gegeben sind, dass sie da also die geistigen Hintergründe tiefer ausloten. Und das Grundmodell sozusagen, das hinter diesem kabbalistischen System steckt, das ist eben dieser kabbalistische Lebensbaum, wenn man so will, oder auch Sephirot-Baum genannt. Wir haben irgendwann vor Zeiten einmal einen Vortrag von Steiner gemeinsam gelesen bei seinem Leseabend. Das ist schon eine Weile her. Also ein bisschen also mit dem näher vertiefen. Ich habe da jetzt einmal so eine Abbildung, eine ganz schematische Abbildung. Also wenn man nicht weiß, dass es hier um einen Baum geht oder um Bäume geht, kommt man nicht gleich darauf. Es gibt die verschiedensten Abbildungen davon. Es ist keine ganz alte. Das ist aus einer englischsprachigen Kabbala-Übersetzung. Da kommt sie genau aus. Und da hat man nämlich sehr schön aber einmal diese zwei Säulen, diese zwei Seiten, die rechte und die linke, einmal andeuten. Also auf der rechten Seite, das ist eben die weiße, da ist eher weiter unten ist ein hebräisches Zeichen drinnen, wo so wie ein kleines Komma ausschaut, und das ist das kleinste hebräische Zeichen, das ist das J. Das ist also das Zeichen für das Ich oder überhaupt für die Quelle des Schöpferischen im Grunde. Und auf der linken Seite, die dunkle Säule, die schwarze Säule, da ist ein Bet drinnen. Puh, das ist also das, was sozusagen die gegenständliche Welt wird. Dasselbe Puh, das im Grunde schon Bereshit drinnen liegt.
Und das zusammen mit den zwei Säulen, Jachim und Boah?
Ja, genau, genau. Genau damit hängt es zusammen. Auf das werden wir, ich weiß nicht, ob wir heute schon dazu kommen, aber im Zuge der Beschäftigung werden wir da genau dorthin kommen. Das sind also zugleich auch die Repräsentanten für die beiden Paradiesesbäume, die aber eben miteinander verbunden sind. Also der Baum des Lebens wäre der rechte, der weiße, und der Baum der Erkenntnis, der linke, der schwarze. Und zugleich ist mit diesem, und ja, um auf den Text von vorher Bezug zu nehmen, wo dann also von der dritten Säule, von der mittleren Säule die Rede war, die den Ausgleich bringt sozusagen, die beiden Seiten versöhnt, die ist hier auch abgebildet, die ist in der Mitte abgebildet. Die ist also da eher bunter gestaltet. Also so wie zwischen Licht und Finsternis von mir aus die Farben spielen, so ist es da in den apokalyptischen Siegeln, fällt mir ein, da hat man diese beiden Säulen auch in einem der Siegel stehen, Jachim und Boas, das entspricht auch diesen Säulen, und dann ist zwar keine dritte dazwischen, aber der Regenbogen spannt sich darüber. auch mit den Regenbogenfarben. Also es ist einfach eine andere Art, jetzt das hier zu symbolisieren, aber da ist ein deutlicher Zusammenhang vorhanden. Es gibt dann andere Darstellungen, wo die Säulen gar nicht gezeichnet sind oder wo die mittlere nicht gezeichnet ist, wo nur also dieses Gebilde da aus den Kreisen und den Verbindungsbalken ist. Das ist sozusagen der eigentliche Sephirot-Baum, diese, was da die Kreise und mit den verbunden durch die Balken. Das ist letztlich das, was hier gemeint ist am dritten Schöpfungstag, wo es heißt, Vayomer Elohim Tatshe Haaretz Teshe Ezeb Masriya Zera Etz Peri Ose Peri Lemino Asher Tzarovo Al Haaretz. Was heißt das? Und es sprachen die Elohim, es lasse hervorsprießen die Erde junges Grün, Kraut, besamende Samen, Baum, Frucht, hervorbringend Frucht nach seiner Art, welcher ihr Same ist, auf der Erde. Weichen, und so geschah es. Also dieser Baum letztlich, es spitzt sich die ganze Entwicklung auf den Baum zu, der dann wieder Früchte trägt. Früchte, die wieder Samen der gleichen Art in sich tragen. Dieser Baum, der da angesprochen ist, ganz konkret, das ist also zuerst einmal also dieser Urbaum eben selber, und der wird ausgedrückt durch den Sephirot-Baum. Der steckt da dahinter. Das heißt, und in diesem Sephirot-Baum steckt drinnen für die Kabbalisten, wie soll man sagen, so ein Grundschema, nach dem die ganze Welt dann letztlich gebaut ist. Und das hat schon sein Richtiges, weil nachdem am zweiten Tag diese Scheidung der himmlischen und irdischen Gewässer ist und damit begonnen hat die Bildung der Planetensphären überhaupt, der Sternensphäre auch, also des Tierkreises letztlich, hat begonnen, also sich der Makrokosmos zu strukturieren, der große Kosmos, und das ist aber wieder die Voraussetzung dafür, dass dann auf Erden der Mikrokosmos als Abbild dieses Makrokosmos sich gestalten kann. Darum haben wir eben am zweiten Schöpfungstag beginnt diese Scheidung in den Himmeln, und die bildet sich dann ab auf Erden, und dann können also diese Pflanzenwesen sozusagen entstehen, beziehungsweise überhaupt dieses Urpflanzenwesen, das im Grunde die ganzen makrokosmischen Kräfte auch abbildet in sich als Mikrokosmos. Das ist dieser Sephirot-Baum. Und das Ganze als lebendige Kraft eben gedacht. Und man kann diesen Sephirot-Baum also auch noch ganz anders auffassen. Für die Kabbalisten ist er zugleich, also da er ein Abbild des Makrokosmos ist, ist er letztlich auch ein Abbild des menschlichen Mikrokosmos. Das heißt, es ist auch der, sagen wir mal, ein Bild für den kosmischen Menschen, wenn man will, für den Adam Katmon. Also das heißt, dieser Urbaum, von dem da die Rede ist, das ist zugleich der Urmensch. Das ist gar kein Unterschied. Es gibt ja einige Schöpfungsgeschichten, wo der Mensch dann aus dem Baum entspringt. Also in der germanischen Mythologie zum Beispiel ist das ganz deutlich. Was auch wieder heißt, oder uns wieder einen Hinweis gibt, ja, wo ist denn der Mensch während dieser ganzen Zeit? Weil aus dem, was wir aus der Anthroposophie wissen, wissen wir, dass der Mensch eigentlich von Anfang an in irgendeiner Form bei der ganzen Geschichte dabei war. Selbst schon auf den vorigen planetarischen Verkörperungen und natürlich auch hier. Nur Angesprochen wird er nicht unmittelbar hier im Schöpfungsbericht, erst am sechsten Schöpfungstag. Aber verborgen steckt er eben überall drinnen. Er steckt also sehr wohl gerade in diesem früchtetragenden Baum drinnen. Diesem Urbaum, aus dem als nächstes dann die beiden Paradiesesbäume hervorgehen, durch Entzweiung könnte man sagen, die eben hier im Sephirotbaum schon angedeutet wird. Und in weiterer Folge gehen dann die ganzen anderen Pflanzenarten auch aus dem heraus. Also, aber das ist der Ursprung. Und zugleich geht der Urmensch aber auch aus dem heraus. Und dazwischen ist halt dann noch irgendwo das Urtier auch. Das ist genauso. Das sind halt dann alles einseitige Ausprägungen des Ganzen. Also ein Schema sozusagen, ein sehr abstrakt ausschauendes Schema zunächst. Ich meine, so bunt schaut es ja ganz hübsch aus. In den alten Schmöckern ist meistens nicht so bunt, sondern da ist es also so, wenn man ja nur den Schwarz-Weiß-Druck zunächst gehabt hat oder der Farbdruck sehr aufwendig war, ist also in noch abstrakteren Linien, schaut dann sehr kompliziert, sehr geheimnisvoll aus und man denkt, aha, so eine Girigale von Linien und Kreisen, was soll das überhaupt? Naja, ich habe das genommen, weil da ein paar sehr schöne Sachen drinnen sind. Wenn wir oben uns das anschauen, da, man kann es sehr schlecht lesen, da hat der Zeichner hineingeschrieben, auch Primum Mobile. Also im Grunde ist dort die Sphäre, wo der Kristallhimmel beginnt. Bei diesem obersten Kreis, das ist eigentlich der Übergang und was sozusagen darüber noch liegt, über diesem obersten Kreis, das ist alles, was jenseits des Kristallhimmels ist. Und da sieht man noch so drei so Bögen, so angedeutet. In den kabbalistischen Darstellungen ist oft nur ein Bogen drüber oder ein so Ding und manchmal auch später auch drei. Das hängt mit der Trinität nämlich zusammen in Wahrheit. Das ist das sogenannte Ein Sof. Oder wenn man es gliedert in die drei, fängt es an ein Sof und dann ein Sof Or oder Aur. Ohr ist dann das Licht, ein ist das Nichts im Grunde. Das Nichts aber, aus dem alles entspringt, dieses Nichts ist sozusagen die Quelle von allem. Das Ein Sof ist das grenzenlose Nichts. Also da kommt es noch einen Schritt weiter und das Ein Sof Ohr ist das grenzenlose Licht. Man könnte sagen, das geistige Urlicht. Das ist aber alles das, was jenseits des Kristallhimmels ist. Also das heißt, für das wir keine sinnliche Entsprechung irgendwo in der Welt haben. Das heißt, im Grunde ist das die Trinität, nichts anderes. Im Grunde ist das die Trinität, nichts anderes.
Steht in Englisch auch was dabei? Branding Light? Was heißt das?
Ja. Light auf jeden Fall. Also das zweite und heißt, glaube ich, Eternity. Ja. Und
das erste ist
gut. Das erste kann ich nicht lesen. Das Innerste ist Void. Void, das ist leer. Die Leere im Grunde.
Vielleicht heißt es Veil, Schleier.
Oder Veil? Kann sein. Also es werden auch als Schleier. Könnte es auch heißen, ja. Könnte es auch heißen. Weil es wird also auch als die drei Schleier bezeichnet, die also dieses oberste, die Krone des Baumes umgeben. Die Krone Keter, genau. Also dieser oberste helle Kreis da ist Keter, ist die Krone. Also das ist sozusagen dort, wo der Übergang gefunden wird von der Welt jenseits des Kristallhimmels zu der Welt darunter. Also das heißt, wo dort beginnt die Schöpfung herauszufließen, sozusagen beginnt sichtbar zu werden, sichtbar jetzt zumindest im feinsten Geistigen. Und wenn wir jetzt die gerade Linie ganz hinuntergehen, der unterste Kreis, Malkut, das Reich, das ist schlecht zu lesen, ich weiß nicht, ob es überhaupt da steht.
Das Kingdom steht eh da.
Genau, das Reich. Ja, der Kingdom, genau, richtig. Ja, genau, der Kingdom, das Reich. Genau. Das ist die Erdenwelt. Das ist im Grunde Haaretz. Also das ist, wo wir unten stehen. Das ist also das andere Ende des Ganzen. Das ist der unterste Punkt, könnte man sagen. Da dürften sogar die vier Elemente irgendwie angedeutet sein. Darinnen. Das sind auch die Dreiecke, eins nach oben, eins nach unten, das sind ja die Zeichen auch für die Elemente, also fürs Erdelement bzw. fürs Feuerelement. Auch das Aufsteigende, das Absteigende, das sind sicher die vier Elemente. Und wenn man da schaut, ist in dieser Darstellung auch eine Zuordnung der Planetensphären jetzt sogar gegeben. Darüber dann die Mondensphäre in dem dunklen Kreis, da ist also ein kleiner Mond sichtbar. Und jetzt geht der ganze Weg dann so ein bisschen im Zickzack weiter, mal nach links hinüber. Da kommt die Merkursphäre. Die sieht man nicht gut. Die sieht man nicht gut. Besser sieht man es dann, der grüne Kreis auf der rechten Seite, die Venus, das ist das mit dem Kreisel oben, also das Kreuz mit dem Spiegel oben. Das, ein bisschen kann man das ahnen.
Ganz leicht.
Ganz leicht.
Ist das nicht Victory? Victory?
Ja, Sieg, ja, Sieg, ja.
Aber das Venuszeichen sieht man.
Das Venuszeichen sieht man, ja. Ja, das drüben, also, das ist Netzach, im Hebräischen heißt das Netzach, und das bedeutet so viel wie Sieg, Ruhm, Glanz. Aber auf diese Details werden wir noch kommen, das eins nach dem anderen sozusagen. Einmal jetzt nur der Zusammenhang mit den Planetensphären, also dass man sieht eben, wie sich in diesem Urbaum eben diese Planetensphären abbilden. Das heißt also, es bestätigt sich das, was wir schon öfters gesagt haben, dass dieser Urbaum eben ein Abbild dieser Planetensphären zunächst einmal ist. Halt jetzt wirklich ein ausgewogenes Abbild noch, und später in den einzelnen Pflanzenarten, die entstehen, sind es verzerrte Abbilder, einseitig verzerrte, wo dann einzelne Planetenkräfte zum Beispiel überhand nehmen, andere zurückgenommen sind. Dadurch ist im Prinzip auch unendliche Vielfalt möglich. In allen wirken zwar alle Planeten drinnen, aber in manchen welche besonders stark, also in der Eiche halt die Marskraft besonders stark oder im Kirschbaum die Mondenkraft und so fort. Gut, also wenn man jetzt also von der Erde hinauf geht zur Mondensphäre, nach links hinüber zur Merkursphäre, dann gerade nach rechts rüber, gerade rechts rüber zur Venussphäre, stimmt, und von dort wieder zurück schräg links hinauf, in die Mitte hinein, Sonnensphäre. Und von dort schräg weitergehend in gerader Linie zum Roten, zur Marssphäre. Von dort dann wieder gerade rechts hinüber, Jupiter auf der rechten Seite. Und dann steigt es auf über diese bläuliche, schmale Verbindungslinie die da durch so einen merkwürdig verdeckten Kreis durchgeht, der ist was ganz Eigenartiges, was wir noch besprechen werden müssen, demnächst einmal, geht es durch bis zur Saturnsphäre. Das ist wieder relativ schön sichtbar, dieses Saturnzeichen da drinnen. Rechts hinüber dann steht Zodiac, das ist der Tierkreis, Zodiac, dieses bläuliche, und dann eben hinauf zum Primum Mobile, also letztlich bis zum Kristallhimmel hinauf.
Es gibt zwei Rauten.
Bitte?
Es gibt zwei Rauten.
Mhm.
Ist das Raute?
Ja.
Das Dreieck und oben?
Ja, genau.
Und zwischen die so Dreiecke. Und die Dreiecke werden noch einmal durch die Raute so erhöht.
Genau, so ist es, ja. So ist es. Richtig. Richtig.
Es gibt 45 Grad Winkel bei dem kleinen Raute und dann 120 Grad oben.
Ja.
Also gleichzeitig mhm. Zwei Dreieck.
Mhm. Ja, wobei, also, wie gesagt, es gibt verschiedenste Darstellungen, die alle zwar sehr ähnlich sind, aber in manchen Details ein bisschen anders. Da gibt es halt dann ein bisschen verschiedene Auffassungen irgendwo. Wenn man schaut, also es sind insgesamt 10 solcher Kreise, wenn ich jetzt von diesem violetten Kreis da, der ein bisschen verdeckt ist, absehe, das wäre ein Elfter, der dazu käme, der in den ursprünglichen Darstellungen dieses kabbalistischen Baumes nicht vorhanden ist und der auch nicht, zumindest sehr lange nicht, zu den Sephiroth gezählt wurde. Diese Kreise werden nämlich als Sephiroth bezeichnet. Sephiroth heißt so viel wie Ziffer, Chiffre auch, wenn man will. Es ist sogar vom Klang her verwandt, ein bisschen Chiffre, Sephiroth. Also das heißt eigentlich Zahl, Ziffer im Grunde. Und wird auch so von 1 bis 10 zunächst einmal durchnummeriert. Also in der ursprünglichen Darstellung gibt es die Namen dazu noch gar nicht, Keter und so weiter, sondern wirklich nur die Zahlenbezeichnungen von 1 bis 10. Hängt also eben mit diesen Sphären zusammen bis hinauf zum Kristallhimmel, hängt zusammen mit den Hierarchien auch. Wir wissen die Engelhierarchien, es gibt 9 Hierarchien, die 10. ist dann der Mensch und darüber die Trinität. Auch das spiegelt sich darin wieder. Also auch da wäre unten eben die Menschensphäre, dann mit der Mondensphäre werden die Engel verbunden, mit der Merkursphäre die Erzengel, mit der Venussphäre die Urengel, dann mit der Sonnensphäre kommt es zu den Geistern der Form, zu den Elohim, dann geht es weiter zu den Dynameis, na, der Mars hat was zu tun, Marssphäre hat was mit den Dynameis zu tun, klar. Jupiter, Weisheit, Geister der Weisheit, Saturn, die Throne, die auch die Schöpfer des alten Saturn waren, und dann geht schon Cherubim, die hängen mit den Tierkreis stark zusammen, die Cherubim sind die eigentlichen Tierkreiswesenheiten, und als höchstes die Seraphim.
Schon außerhalb vom Tierkreis.
Die sind schon außerhalb des Tierkreises, richtig. Aber noch innerhalb des Kristallhimmels. Oder an dieser Grenze. Also die reichen wirklich heran und die haben sozusagen den unmittelbarsten Anblick der Gottheit, also der Trinität. Und Der Gedanke ist eben so, dass die Schöpfung also eben herausgeflossen ist oder herausfließt aus diesem Bereich jenseits des Kristallhimmels, also aus dem, was oft zusammenfassend überhaupt als Ein Sof bezeichnet wird, oder sich eben gliedert in Ein Sof, Ein Sof Or, also die Trinität, dass aus dem heraus sich verdichtet, könnte man sagen, als erstes Zentrum Keter, die Krone, und von da strahlt es dann immer mehr langsam hinunter, bis es endlich unten bei der Erdenwelt ankommt und dort sich sozusagen wirklich materialisiert, bis in die äußere Schöpfung. Das heißt, wenn wir es jetzt von unserer Welt her betrachten, unsere sichtbare äußere Welt ist wirklich nur der unterste Kreis, also das Reich. Es würden auch entsprechen von den Weltbereichen, also wenn ich sage physische Welt, ätherische Welt, astralische Welt, himmlische Welt, also Devachan, dann habe ich da auch die Zuordnung. Also physische Welt ist wirklich nur das Unterste, also die Erdenwelt, das was mit den vier Elementen auch gekennzeichnet ist. Die nächste Dreiheit, die darüber ist, hat was zu tun mit der ätherischen Welt. Also das auch, was namentliche Mondensphäre, Merkursphäre, Venussphäre, also das hat zu tun sehr stark mit der ätherischen Welt. Darüber kommt, die nächste Dreiheit hat es zu tun mit der astralischen Welt und die oberste Dreiheit mit dem Devachan. Und alles, was darüber liegt, das sind die noch höheren Weltbereiche, also aus denen stammt eben auch die Trinität. Also wir haben ja schon ein paar Mal besprochen, dass es über dem Devachan auch noch Weltbereiche gibt, nur sind die schon so hoch und so weit weg, dass man wenig darüber sagen kann. Also der Buddhi-Plan, der Nirvana-Plan und so weiter, das liegt dann da drüber.
Mit dem gerade übereinstimmen.
Ja, ja.
Also das
Nirvana. Richtig, ja, ja, richtig, ja, ja. Das ist ja verblüffend, also diese Übereinstimmungen, richtig. Richtig. Und zumindest in späteren kabbalistischen Schriften nicht ganz unwichtig gewordener Punkt ist dieser elfte Kreis dann, der also den Übergang bildet von der obersten Dreiheit in die untere Dreiheit. Die hat nämlich sehr viel mit dem Schöpfungsgeschehen zu tun, wie es gerade hier in der Genesis geschildert wird. Weil, wir haben ja gesagt, Genesis schildert das, was in der astralischen Welt passiert. Also das heißt, indem der Schöpfungsprozess geschildert wird, wird geschildert, was geht von dem, was drüber ist. Also namentlich auch aus dem Bereich der obersten Dreiheit, über in die astralische Welt, wird also seelische Erscheinung. Und das nimmt sozusagen den Weg durch diesen violetten Kreis da, der da so ein bisschen verdeckt ist, der aber in den ältesten Schriften gar nicht gesondert angesprochen oder ausgesprochen wird. Und weil er auch, wie soll ich sagen, das Geheimnis natürlich enthält, dieser scheidenden Kräfte irgendwo. Also das heißt, wenn alles, was durch dieses Tor geht, kann entweder positiv werden, aber es kann auch negativ werden. Also da drüber bei den obersten drei Sephiroth, da ist das Böse sozusagen noch unbekannt im Grunde. Aber alles, was durch dieses Tor, dieses elfte Tor da, Sephiroth, manche moderne Kabbalisten, es gibt ja heutzutage auch moderne Kabbalisten, da haben wir vorher gesprochen, das sind meistens Traditionalisten, sie versuchen es zwar auszuweiten, aber das ist dann alles meistens sehr spekulativ. Also die zählen es oft als elftes Sephiroth. Die anderen halten sich da bedeckter. Es ist zwar ein wirkendes Zentrum, aber es hat einen eigenständigen Charakter. In der Urschrift dazu heißt es ja ganz deutlich, es gibt 10 Sephiroth, nicht 9 und nicht 11. Das wird ausdrücklich betont, also dass es 10 gibt und nicht 9 und nicht 11, also keins mehr und keins weniger.
Was dafür spricht, dass es 10 gibt, weil es wenn man blicken wird, ist das 10, ja, die Zahl 1 ist, die Einheit und alles enthält und 11 ja von der Zahlen, so mehr von der Numerologie
her. Richtig, die richtig.
Das würde ja mit einem Begriff, mit einem Vorgang oder mit einem Prozess der Spaltung beginnt.
Ja, 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 der, richtig.
Wobei bei der Selbstführung muss ja aber die Einheit.
Richtig, richtig, also richtig, ja, 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 richtig, also, richtig, ja, ja. Nein, stimmt auch nicht. Es, ich meine, es ist ein wichtiges Zentrum, aber es zählt eben nicht zu den Sephirot. Das, das ist was, was anderes.
Was lustig ist, dass diese Bezeichnungen von links und rechts ins Politische eingeflossen sind, da weiß man
ja. Ja, 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 ja.
Das kommt
ja
auch von dieser Spaltung.
Ja, ja.
Auch wenn es bei uns jetzt natürlich schon durch
alle. Ist ja wichtig, was man nicht immer mehr weiß, in Wahrheit ist. Also.
Aber das ist interessant.
Ja, ja.
Das hängt schon damit zusammen. Das eine ist der Prozess der Freimaurerei und der Spaltung und das ist
die, ja, ja, ja,
der Schwarzen, also der, oder auch Dunkelblau wird da auch gezeigt.
Ja, 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 ja.
Blutfluss her. Und das andere ist das alte monarchistische Vorziehen, noch das Abbild der alten.
Ja, ja.
Aber es ist interessant.
Ja, ja.
Fünfchen war halt drin.
Ja, ja, richtig. Ja, ja, natürlich. Also in vielen Dingen ist das drin, die Leute wissen es gar nicht. Aber es, das, also, und die Kabbalisten versuchen das halt überall zu entdecken irgendwo. Also es ist einfach so ein, wie soll ich sagen, ein Meditationsbild, werden wir sehen, das schon ein ganz guter Schlüssel sein kann, auf viele Dinge aufmerksam zu werden einfach. Also, es geht nicht darum, dass man jetzt sozusagen abstrakt irgendwas ableiten will aus dem, um das geht's gar nicht. Aber es ist ein Hilfsmittel, gewisse Grundprinzipien, die in der Schöpfung einfach drinnen liegen, zu erkennen und aufmerksam zu werden darauf. Aber ich würde sagen, das werden wir dann das nächste Mal nach Ostern in 14, naja, na, zweimal fällt es jetzt aus. Zwei Dienstage fallen aus, das heißt in 3 Wochen erst sehen wir einander wieder. Und dann werden wir uns da ein bisschen weiter vertiefen in das Ganze. Mit der Zählerei da und mit den Sephirot hängt dann auch zusammen diese Zahlenmystik natürlich, also dass in allen Worten auch Zahlen versteckt sind drinnen und dass die etwas auszusagen haben. Wir werden uns ein bisschen auch damit beschäftigen, weil es natürlich eine andere Art auch ist, Dinge zu erkennen, die in diesen Texten drinnen stecken. Wir haben einerseits also den, aus dem Lautcharakter die Bilder geschaffen, eine andere Ebene bringen wieder die Zahlengeheimnisse, die drinnen stecken. Also es, da gibt es verschiedene Ebenen drinnen und spannend ist dann beides noch zusammenzuschauen. Also vielleicht können wir da ein bisschen hineinschnuppern auch, also aber ohne abstrakt irgendwo zu werden. Es, wir versuchen das einfach nachzuvollziehen. Stimmt es, passt es oder können wir das selber irgendwie nachvollziehen irgendwo, dass wir nicht nur irgendeine kabbalistische Betriebsanleitung sozusagen studieren und sagen, aha, die haben es halt gesagt, so ist es. Nein, in diesem Sinne, frohe Ostern. Nein, Sie können es gern. Ja, bitte.
Na, ob es die Schlange da drinnen ist?
Ja, ja.
Oder die verbindet jetzt auch in allen.
Ja, ja.
Auch bei mir jetzt.